von Schutzengeln und himmlischen Begleitern. Von Professor Dr. Johann Evangelist Haffner. Dieser Artikel ist die gekürzte und in Teilen umgestellte Fassung eines Beitrags aus der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel, 4/2008. Der Autor beleuchtet das Thema als katholischer Theologe aus religionswissenschaftlicher Perspektive. Immer mehr Engel. Esoterische Einflüsse. Wer heute die Todesanzeigen aufschlägt oder über Friedhöfe geht, findet immer mehr Engel und immer weniger Kreuze. Viele Menschen wechseln nicht aus dem Christentum in eine säkularisierte Formensprache, sondern bedienen sich weiterhin aus dem christlichen Fundus. Wobei aus den verschiedenen Engelbüchern klar wird, dass Schutzengel als eine überkonfessionelle und transreligiöse Frömmigkeit verstanden werden. Je nach Erhebung schwanken die Daten stark, aber in der letzten Dekade lässt sich ein deutlicher Anstieg an Engelfrömmigkeit beobachten. Laut einer Forsa-Umfrage lag der Glaube an Schutzengel 1997 bei 50%, 2005 bei 64%. Diese Entwicklung verwundert umso mehr, als im selben Zeitraum der Glaube an einen persönlichen Gott abgenommen hat. 1998 waren es 37%, 2007 nur noch 26%. Der Schutzengelglaube ist derzeit mehr als doppelt so verbreitet wie der Gottesglaube. Prekär bleibt bei diesen Umfragen, was Glauben an bedeutet. Mit der möglichen Existenz von etwas rechnen, glaube das? Oder etwas als Ziel der eigenen Hingabe haben, glaube an. Die Schutzreligion versteht sich grundsätzlich als Dienst zur Behebung von Lebensproblemen. Daher steht ein Großteil der Engelbücher zu Recht in den Regalen für Ratgeberliteratur. Die Engel warten darauf, dass Menschen ihre Sorgen und Nöte deutlich formulieren. Als Methoden dienen hierfür bildliche Vorstellung, Visualisierung oder deutliches Aussprechen, Affirmationen. Bevor man den populären Schutzengelglauben als Wünsch dir was Religion denunziert, soll man sich erinnern, dass die Stilisierung von Wünschen eine der biblischen Aufgaben von Schutzengeln war. Sie bringen Anliegen vor Gott und beantworten sie auf dessen Geheiß. Die Schutzengelfrömmigkeit ist keineswegs ein Ausdruck des Hedonismus, wie es in polemischer kirchlicher Literatur gern dargestellt wird, sondern ein Ausdruck verunsicherter und verletzter Menschen, die ihren Blick nach oben richten und ihre Hoffnung auf eine Vielfalt von Schutzwesen richten. Hier liegt auch die Grenze der Schutzengelfrömmigkeit. Trotz der Engeltabellen und Ritualbücher herrscht in ihr eine eigenartige Verwirrung. Mehrere Interviews mit privaten und professionellen Engelmedien haben mir gezeigt, dass dort die Begriffe Energie, Engel, Gott, höheres Selbst ineinander übergehen, wie es durch Beliebigkeit zur Inflation von Namen und Ritualen kommt. Die Transzendenz des einen Gottes wird durch eine Art Transzendenz aus Überkomplexität ersetzt. So gerät die esoterische Angelologie oft zur Suche nach dem rechten angelischen Adressaten und Ritus. Die Konzentration auf einige Hochengel, zum Beispiel Metatron oder Michael, die nicht nur in einzelnen Situationen im Leben beschützen, sondern das Leben insgesamt, indem sie andere Engel koordinieren, wiederholt in gewissem Sinne die Christologie des frühen Christentums, wo Christus als Herrscher aller Engel verkündet wurde und in einigen frühchristlichen Schriften in direkter Konkurrenz zu Michael stand. Insofern ist Christologie ein Gegenmittel gegen zu viel Angelologie. Bezeichnenderweise hat die Christusfigur die zwei wichtigsten angelologischen Titel der hebräischen Bibel und der frühjüdischen Texte, nämlich Gottes Söhne und Menschensohn, auf sich gezogen. Die Konkurrenz von Christus und den Engeln ist noch keineswegs hinreichend erforscht. Der himmlische Hofstaat. Engel bilden traditionell in der himmlischen Hierarchie die unterste Stufe. Die Leiter beginnt oben mit den gottunmittelbaren Seraphen und steigt über die Cheruben, Throne, Gewalten, Kräfte, Mächte, Prinzipien und Erzengel ab bis zu den Angeloi. Im Bemühen, die in der Bibel genannten Zwischenwesen zu systematisieren, hat der Theologe Pseudo-Dionysius um 500 nach Christus zwei Einteilungsprinzipien angewandt. Dienst an Gott und Dienst an der Kreatur, philosophisch formuliert. Teilhabe am Sein und Weitergabe der Offenbarung. Je mehr ein Engel in der himmlischen Liturgie verortet ist, desto höher ist er. Je mehr ein Engel mit der Begleitung von Natur und Mensch beschäftigt ist, desto niedriger ist er. Während die Prinzipien, auch Fürstentümer, Staaten beschützen, üben die Erzengel Patronate über Gemeinschaften aus. Die einfachen Engel hingegen beschützen einzelne Menschen. Dieser individuelle Schutz des Höchsten wird in Psalm 91, Vers 11 beschrieben. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen seinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Daher wurden Schutzengel, Angeloi Phylakes, stets im Zusammenhang mit der speziellen Vorsehung gesehen. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen das Angesicht meines himmlischen Vaters. Matthäus 18, Vers 10. Weil die Schutzengel besonders zu den Kleinen gesandt sind, werden sie in der alten Kirche auch Paida Gogoi, Kinderführer genannt und in den Schlafzimmerbildern unserer Großeltern als guter Geist dargestellt, der ein Kind auf einer brüchigen Brücke über einen reißenden Wildbach führt. Das deutsche Wort Schutzengel ist eine Übersetzung des lateinischen Angelus Custos und erstmals Mitte des 17. Jahrhunderts nachgewiesen. Ein Engel für jeden Menschen? Der Tradition stellte sich nun die Frage, ob Gott seine Schutzengel nur für kritische Situationen schickt, ob er jedem Gläubigen einen Schutzengel zur Seite stellt oder jedem Menschen oder jeder Kreatur. Wenn Gott den von ihm erwählten Menschen eine besondere Fürsorge zukommen lässt, dann kann man sich diese Zuwendung als Sendung eines eigenen Schutzengels gegen die Gefahren des Unglaubens und des Abfalls vorstellen, indem sie Versuchungen abwehren oder gute Gedanken eingeben. Schutzengel wären dann nur für Christen und darunter wieder nur für die Erwählten denkbar. Der sogenannte Weltkatechismus von 1992 macht sich diese auf Basilius zurückgehende Position zu eigen. Der Großteil der Tradition beruft sich auf Thomas von Aquin, wonach jeder Mensch einen Schutzengel besitzt. Denn Gott weiß um die Schwäche der allgemeinen menschlichen Natur. Nach diesem Verständnis gehören Engel nicht zur Erlösungsordnung, sondern zur Schöpfungsordnung. Ihre Sendung besteht weniger in der Abwendung von Unglauben, sondern in der Bewahrung vor äußeren Gefahren wie Unfällen und Krankheiten. Um diese Aufgabe auszuführen, benötigen Schutzengel die Gabe der speziellen Vorhersehung. Diese Vorstellung befindet sich bereits nahe dem antiken Glauben an Schutzwesen, Genien, Penaten, Laren. Im Zuge der ökologischen Theologie wird in jüngster Zeit auch die am weitesten gehende Meinung vertreten, dass alle Lebewesen und sogar Landschaften oder Flüsse ihre Schutzengel haben. In der Esoterik wird das Aurasehen geübt, mit dem man die feinstoffliche Umhüllung von Menschen, Tieren und Bäumen wahrnimmt und mit ihnen in energetischen Kontakt tritt. In allen Religionen. Religionsgeschichtlich lassen sich zu Schutzengeln viele Parallelen finden. Freilich kann man verschiedene Mythologien nicht unter einen klaren Begriff bringen, sondern nur Ähnlichkeiten im Erscheinungsbild, geflügelte Begleiter, oder in der Funktion, Hilfe oder Bedrohung feststellen. Als grobe religionsphänomenologische Suchkategorie soll formuliert werden, übermenschliche, nicht- oder halbgöttliche Wesen, die individuell bestimmten Menschen, Familien, Orte zugeordnet sind. Ob die Wesen hilfreich oder gefährlich sind, ist damit noch nicht festgelegt. Unter diese Kategorie fallen die Fravaai im Zoroastrismus, die Apsaras in der vedischen Religion, die Kas in der ägyptischen Religion, die Daimones in der griechischen Religion, die Genii in der römischen Religion, die Alfar, Elfen oder Elben in der nordischen Mythologie, die Dschinni im Islam. Raphael, der Prototyp des Schutzengels. Das wahrscheinlich in Mesopotamien entstandene Buch Tobit vor 170 vor Christus ist ein Roman über einen frommen Juden, Tobit, und eine junge Jüdin, Sarah, in der Diaspora, denen eine Kette von Unglück zustößt. Erblindung bzw. Tod der Bräutigame, was neben dem Leid auch zum Gespött der Umgebung führt. Tobit schickt seinen Sohn Tobias auf Reisen, um eine Schuld einzutreiben und sich eine jüdische Frau zu suchen. Tobias ging auf die Suche nach einem Begleiter und traf dabei Raphael. Raphael war ein Engel, aber Tobias wusste es nicht. Tobit Kapitel 5 Vers 4. Raphael lehrt ihn, Heilmittel aus einem Fisch zu gewinnen, führt Tobias und Sarah zusammen, beschützt deren Hochzeitsnacht vor einem männermordenden Dämon, fesselt ihn, vermittelt mit dem Schwiegervater, begleitet die Rückreise und heilt den Vater von der Blindheit. Erst am Ende der Geschichte offenbart sich der bis dahin inkognito gebliebene Begleiter. Ich bin Raphael, einer von den 7 heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen emportragen und mit ihm vor der Majestät des heiligen Gottes treten. Tobit Kapitel 12, Vers 15. Um diese Selbstbezeichnung Raphaels zu verstehen, muss man in zeitgleichen frühjüdischen Texten nachsehen. Im Henoch-Buch vor 150 vor Christus werden 4 bzw. 7 Angesichtsengel genannt, wobei Raphael für die Kontrolle der Geister und die Krankheiten der Menschen zuständig ist. Jedoch erfüllen alle Angesichtsengel Schutzfunktionen. Sie tragen zwar nicht die Gebete, wohl aber das Klagen der unter den Einflüssen gefallener Engel leidenden Menschen vor Gott. Das etwas jüngere Jubiläenbuch kennt nur einen Angesichtsengel, der als Sekretär Gottes und als Sprecher aller Engel fungiert. Es bezieht sich dabei auf Exodus 33, Vers 14, wo Gott verspricht, »Mein Angesicht wird mitgehen« und damit dem Exodus der Israeliten Schutz verheißt. Die Sorge um hilfreiche Wegbegleitung ist der Grund, warum Mose wissen will, wie dieses mitziehende Angesicht aussieht. Der Antlitz Gottes ist keine Vision seines Wesens, sondern eine Zusage, seinen Schutz auch auf Reisen, fern von den Opferstätten, nicht zu versagen. In Exodus 14, Vers 19 zieht der Engel Gottes vor dem Zug der Israeliten in Form einer Wolkensäule her und hält die Ägypter dann auf Abstand. In dem Jubiläenbuch, im ersten Henoch und Tobit, wird das Angesicht mit einem Engel oder mehreren hohen Engeln identifiziert, da sie vor Gott stehen. Die Identifikation vom Angesicht Gottes und dem Vorausziehen halte ich für den Ursprung der jüdisch-christlichen Schutzengelvorstellung. Sachbearbeiter Gottes. Dass Engel für die Gläubigen im Thronrat Gottes eintreten oder sie verklagen, ist auch aus den zeitnahen Büchern Hiob, Josef und Asenet und äthiopischer Henoch bekannt. Dahinter steht die Vorstellung, dass man Gott nicht direkt adressiert, sondern seine Majestät durch Mittler bittet. Gott sendet im Gegenzug Diener seines Hofstaats, um dem Anliegen zu entsprechen. Gerade die punktgenaue Hilfe durch den Mächtigen bedarf einer behördenförmigen Anhörung und Verteilung. Dieser bürokratische Grundzug wird besonders deutlich im Henoch-Buch, wo die Menschen zu den Heiligen des Himmels, die Engel, und nicht direkt zu Gott schreien, bringt für uns den Rechtsfall vor den Höchsten. 1. Henoch 9, Vers 3b. Die Anliegen der Menschen können nicht einfach hinaufgeschrien, sie müssen über die zuständigen Ministerien als Eingabe formuliert werden. Diese wird vor dem Höchsten verhandelt, bevor dieser seine Hilfsmaßnahme beschließt. Die Schutzengel stammen also ursprünglich aus der Vorstellung, dass Gott im Himmel mit geistigen Wesen Rat hält, wie seine Güte zu verwalten ist. Im Himmel repräsentiert Raphael die Menschen vor Gott. Auf Erden aber ist er kein Repräsentant Gottes, sondern die Exekutive Gottes. Schutzengel sind insofern eine deutliche Modifikation des Konzepts vom Botenengel, Malak Jahwe, der Gottes Weisung mitteilt und ihn dabei so getreu repräsentiert, dass das Boten-Ich mit dem Gott-Ich verwechselbar wird. Der Schutzengel hingegen wird, anders als der Botenengel, mit gewöhnlichen Menschen verwechselt, selbst da noch, wo Tobit für seinen Sohn und dessen Begleiter, Deckname Asaria, wünscht, ein Engel Gottes möge sie begleiten. Botenengel erscheinen als Repräsentanten Gottes, Schutzengel als Repräsentanten der Menschen. Engel Gottes, mein Beschützer, Gebet und Liturgie. Im katholischen Kirchenjahr wurde im 16. Jahrhundert ein eigenes Schutzengelfest gestattet und 1615 in den römischen Kalender, seither am 2. Oktober als gebotenes Fest aufgenommen. Sein Tagesgebet bietet eine komprimierte Theologie der Schutzengel. Gott, in deiner Vorsehung sorgst du für alles, was du geschaffen hast. Sende uns deine heiligen Engel zu Hilfe, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen, und gib uns in der Gemeinschaft mit ihnen deine ewige Freude. Im Zweiten Vatikanum werden die Engel nur noch beiläufig im Zusammenhang der heiligen Verehrung erwähnt. Das private Gebet zum Schutzengel hat im letzten Jahrhundert im Zuge einer Konzentration auf den einzigen Mittler und Beschützer, Christus, abgenommen. Die Schutzengelfrömmigkeit hat vor allem in Abendgebeten überlebt, weil der Schlaf als Zustand des Ungeschütztseins empfunden wird. Der Mensch verliert mit seinem Bewusstsein die Fähigkeit, über sich selbst zu wachen. In den Träumen bedrängen ihn Bilder der Lust, der Verzweiflung und der Gewalt. Keiner kann gewiss sein, dass er wieder erwacht. Daher wird auch im Judentum der Tod mit »im Staube schlafen« umschrieben und mit dem Einschlafen auch das Ende des irdischen Lebens antizipiert. Anstelle der Selbstkontrolle bittet der religiöse Mensch seinen Schutzengel zu wachen. Das Nachtgebet der Juden endet mit dem Ruf: Siehe, es schläft nicht und schlummert nicht der Hüter Israels. Im Namen des Herrn, des Gottes Israels, zu meiner Rechten Michael, zu meiner Linken Gabriel, vor mir Uriel, hinter mir Raphael und über meinem Haupte die Herrlichkeit Gottes. Helfer, kein Retter. Theologische Funktion. Mit dem prognostischen Wissen um mögliche und wirkliche Folgen des eigenen Handelns nimmt auch die Unsicherheit der Menschen zu, wie man richtig handeln soll. Zudem nimmt mit dem diagnostischen Wissen um die Zusammenhänge in Natur und Kultur das Bewusstsein zu, dass nichts so sein muss, wie es ist. Alles könnte man anders machen und alles hätte anders kommen können. Der säkulare Mensch erlebt die gestiegene Kontingenz als dauernde Frustration durch nicht berechenbare Ereignisse. Der religiöse Mensch behauptet, dass sowohl der Unfall als auch der Glücksfall seine Ordnung hat, weil Gottes Wille in allem waltet. Nichts geschieht ohne Sinn, auch wenn der Sinn im Moment nicht erkennbar ist. Die Differenz von behauptetem und erfahrenem Sinn wird durch den Glauben an Schutzengel gemindert. Weil auch sie nur Kreaturen und damit endliche Wesen sind, können sie Gottes Willen nur sekundieren, nicht aber durchsetzen. Sie helfen, aber sie retten nicht. Sie bewahren in Gefahren, aber verhindern Gefahren nicht. Sie bringen auf Ideen, aber sie zwingen nicht zur Erkenntnis. Sie korrigieren, aber sie richten nicht. Der Schutz der Engel ist daher vom Schutz des Höchsten zu unterscheiden. Der Engel in Gethsemane tröstet Jesus in seiner Depression, aber bewahrt ihn nicht vor der Todesfolter. Anders als Christus vermag der Schutzengel nicht, stellvertretend zu leiden und zu sühnen. anders als die ihre eigene Wirklichkeit und Wirksamkeit schaffende Gnade Gottes, bleibt die Hilfe des Engels gebunden. Zwar nicht an die Grenzen von Raum und Zeit, wohl aber an die Grenze der menschlichen Freiheit. Schutzengel dienen so zur theologischen Entlastung Gottes. Sein Nicht-Eingreifen muss nicht direkt seinem Unwillen, sondern kann der Endlichkeit seiner Engel zugerechnet werden. Fahre nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.